Also, lieber Axel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und wie geht es dir?
Gut, danke. Ich bin zufrieden.
Das hört sich gut an. In der heutigen doch sehr, 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 sehr stürmischen Zeit. Da gibt es ja als Mediziner, vor allem du arbeitest ja als ganzheitlicher Mediziner, sehr, 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 sehr viel zu tun, richtig?
Das kann man wohl sagen. Also eigentlich mehr, als mir lieb ist momentan.
Okay. Ja, was dazu zu sagen ist, normalerweise, du wärst ja eigentlich schon lange, lange in Rente und du bist immer noch aktiv. Warum bist du noch so aktiv, obwohl du schon lange in Rente sein könntest?
Ich bin, na gut, das ist einfach Berufung. Meine Arbeit ist Berufung und wenn ich gerufen werde, und das sind jetzt eben sehr viele Geimpfte, die jetzt kommen, die Probleme haben, und dann muss ich halt doch präsent sein.
Wow.
Und es gibt ja noch viele andere, die auch ihre Sorgen und Nöte haben.
Richtig. Super. Also ich kann den lieben Axel Bolland nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Es sind jetzt mehrere Jahrzehnte, wo ich schon bei ihm bin. Er ist wirklich so mein Leibarzt, wie ich so schön sage. Und einfach cool, wenn man so einen wundervollen Arzt an seiner Seite hat. Warum hast du dich damals entschieden für die Naturmedizin, Axel?
Also ich habe mich eigentlich schon mit 10 Jahren entschieden, dass ich Medizin studieren will. Und dadurch, dass meine Mutter ein Unternehmen hatte, in dem schon von Kind an mich die Naturkunde geprägt hat, war das also ganz klar. Da gab es überhaupt keine Frage nach rechts oder links. Von da aus gesehen war die Naturkunde schon immer einfach, da gab es nichts anderes.
Okay, super. Auf was hast du dich spezialisiert, Axel?
Auf chronische Erkrankungen. Also das geht also von bis, da gibt es wirklich keine Grenzen. Aber da, wo die Schulmedizin aufhört, kann man sagen, da fängt die Naturkunde an und das ist mein Thema.
Wow, ja, es ist ja allgemein bekannt, dass die Schulmedizin mit chronischen Krankheiten sich eher ein bisschen schwer tut, ja?
Naja, sie stellt ja auch die Patienten nur gut ein. Das heißt also, hier wird ja in der Schulmedizin nicht mehr von Heilung gesprochen. Es wird im Grunde genommen auch abgelehnt, denn das ist ja uninteressant. Es ist ja viel interessanter, einen Menschen so einzustellen, dass er 70 Jahre das gleiche Medikament nehmen muss oder vielleicht noch ein paar dazu. So in der Naturkunde, da wo ich arbeite, arbeite ich eben im Bäderwesen. Also das sind die klassischen Naturverfahren bezüglich Kaltwasseranwendung, Heilerdetherapie. Ich arbeite ja nach Pastor Felke mit Heilerde. Und so haben wir eben Naturheilverfahren, Naturheilkunde, Heilfasten, Heilerde, Heilpflanzen, Heilhomöopathie, Heilakupunktur. Damit kann man noch heilen. Das andere kann das ja nicht mehr.
Mega, mega, mega cool. Du bist ja in einem wunderschönen, beschaulichen Ort, Bad Sobernheim.
Ja, Bad Sobernheim liegt zwischen Bad Kreuznach und Idar-Goldstein an der mittleren Nahe. Mhm. Da, wo der gute Wein herkommt. Natürlich der beste Wein in ganz Deutschland.
Sowieso. Ja, super. Und da bist du ja wunderschön, dass du deine Praxis mitten in einem großartigen Hotelkomplex. Und da können die Leute, wenn sie zu dir kommen, können sie auch schön übernachten. Richtig?
Das ist richtig. Dieses Hotel war ursprünglich mal ein Kurhaus. Wir haben auch da noch eine Anerkennung bezüglich Kuren. Aber das ist ja alles nicht mehr gewünscht. Die Kur ist ja auch die Heilkur, muss man sagen. Da ist auch wieder das Wort Heil drin. Ist ja auch zwischen 1988 und 98 politisch gewollt zerstört werden. Und wir hatten in Deutschland mal das beste Kurwesen in der Welt. Und das ist zerstört worden. Es geht eben nicht um Gesundheit, sondern um Krankheit. Damit wird's Geld verdient.
Ja, das sind klare, klare Worte. Ja, wenn man sich überlegt, wie du ja sagst, diese Bäderkultur, das ist ja alles stillgelegt worden. Ich kenne viele Bäder, die sind mittlerweile tot. Auch Bad Dürkheim, ja. Bad Dürkheim hatte auch wunderbares Wasser, Heilquelle und. Weg, zu, aus, ja.
Ja, in Sobernheim gibt es noch den Lehm. Also da läuft es noch, aber es ist eben so, dass die Menschen keine Kuren mehr bezahlt bekommen und deshalb ist aus dem Kurwesen wiederum das Thema Wellness entstanden. So können die Menschen in kürzeren Zeiten 5 bis 7 Tage bei uns kuren. Und in dieser Zeit arbeiten wir dann auch eben Programme, sofern das gewünscht ist, für die Zeit danach, dass die Menschen also dann wissen, was sie zu tun haben, dass sie gesund bleiben. Das ist ja das Wesentlichste heute. Ja, gesund alt werden ist ein großes Thema.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und für alle, die hier zuschauen, bitte, bitte googelt einfach mal Bolands Hotel in Bad Sobernheim. Es ist absolut ein Paradies. Da bin ich auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten immer wieder auch Auszeit. Ich habe da auch schon gefastet, habe auch schon Felke-Kur gemacht, Felke-Bäder. Es ist so faszinierend. Magst du mal kurz beschreiben, was das für ein paradiesisches Land ist, wo das Hotel ist?
Das Hotel umfasst ungefähr 8 Hektar Land. Darauf sind also verschiedene Häuser, die alle miteinander verbunden sind, so dass du also direkt in der Natur bist und von da aus gesehen also das alles genießen kannst. Wenn das richtig mit Felkekur beginnt, dann beginnt das eben morgens früh mit dem kalten Sitzreibebad, dann Wassergymnastik, dann Tee trinken, Frühstück, dann Lehmbad oder Anwendung. Wir haben ja 70 Therapeutinnen und Therapeuten, die unsere Gäste da verwöhnen. Also da ist eben alles möglich. Das müsste man im Internet googeln, da ist das ganze große Programm drin.
Ja, also unbedingt, unbedingt. Wenn du mal wirklich in die Entspannung willst, es ist so ein paradiesischer Ort, ja. Auch die Küche ist exzellent. Dann deine Praxis, sehr, 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 sehr schöne Praxis in einem Haus. Ganz, ganz, ganz cool gemacht. Wie oft sollte man pro Jahr fasten, Axel?
Also einmal in jedem Fall, am besten zweimal. Jetzt beginnt ja wieder die Fastenzeit im Herbst. Das ist eben das Adventsfasten, die Vorbereitung auf das große Fest. Und das hat ja schon Sinn, dass auch die christliche Kultur das erkannt hat, dass die Menschen gerade in diesen Übergangszeiten eher erkranken. Und durch Heilfasten kann man das eben verhindern. Heilfasten ist eben etwas, was der Gesundheit dient und die Gesundheit aufrechthält. Oder wiederherstellt, kann man auch machen.
Was macht denn das Fasten genau?
Also wenn ein Kind krank ist, ist es nichts. Das macht das ganz naturgemäß. Das ist eben kein Fasten, sondern Fasten ist ein willentlicher Prozess. Das bedeutet, ich entscheide mich eben nur mal 5 Tage lang nur zu trinken, statt zu essen. Gibt es also zum Frühstück Säfte, Tee und Wasser. Zwischendurch Tees und Wasser und mittags dann Gemüsebrühe oder Gemüsesäfte. Und dann wieder Tee und Wasser und abends eben nur eine Gemüsebrühe und Wasser, Tee. Also das Trinken ist hier ganz im Vordergrund. Nichts Festes essen und dadurch kommt der Körper zur Ruhe und kann super ausscheiden. Entgiften, Entschlacken ist also ein großes Thema. Die Gewichtsabnahme steht natürlich auch mit dabei. Aber das steht für mich hinten dran. Das Wichtige ist also Entgiften und Entschlacken, gerade in der heutigen Zeit.
Wow, wieso meinst du, in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je?
Naja, wenn man seit 1960 die Welt betrachtet, wie sie sich geändert hat. Wir haben eben jetzt Agraringenieure und keine Biobauern mehr. Früher war ja jeder Bauer Biobauer gewesen. Und dann ist die Philosophie entstanden, man müsste die Welt besser ernähren können, wenn man die Felder zusammenlegt und riesige Ackerflächen beackert und eben künstlich düngt. Und dann kamen die Spritzmittel dazu. Das heißt, wir sind ja heute kaum noch in der Lage, irgendetwas zu essen, was nicht gespritzt ist. Also wenn du in den Supermarkt gehst und schaust dir 5 Sorten Kaffee an, dann ist die 6. Sorte vielleicht, da steht drauf Bio-Kaffee. Das bedeutet, die anderen 5 sind alle irgendwo gespritzt. Das beginnt schon mit den Zigaretten. Das geht weiter mit dem Glyphosat beim Getreide. Es ist unglaublich, was da gespritzt wird. Und deshalb müssen wir uns heute an Bio-Kost orientieren. Und ich bin gerade mit einem Anthroposophen und Biogärtner zusammen. Wir bauen gerade etwas Neues auf, um regional eben jetzt auch solche Möglichkeiten zu schaffen. Und ich denke, das muss Schule machen, dass also die Menschen wieder anfangen, selbst auch ihre Gärten, den Rasen umzupflügen, Kartoffeln zu setzen und Biokost anzubauen.
Ja, es ist eigentlich schon fatal, oder? Wie du sagst, früher war alles Bio, da gab es ja gar nichts anderes. Und noch heute musst du extra für Bio im Bioladen und musst genau hingucken, ja, was ist Bio, ja? Was macht denn das mit den gespritzten Sachen? Was bedeutet das für den Körper?
Naja, das ist ja nicht nur allein das Spritzen, sondern es ist auch Mangel. Das heißt also, wenn wir die Tomate von 1950 vergleichen mit der Tomate von heute bezüglich der Inhaltsstoffe, dann haben wir nur noch 25% von dem drin. Das bedeutet, wir brauchen heute Nahrungsmittelergänzung. Wir kommen ohne Nahrungsmittelergänzung ja schon fast gar nicht mehr aus. So, was macht das mit den Leuten, wenn das gespritzt ist? Ja, wir müssen ja die Gifte wieder loswerden. Und das ist natürlich dann die Hauptaufgabe der Leber. Wir brauchen für die Niere ein super Wasser. Und für die Leber brauchen wir eben dann pflanzliche Mittel, die wir miteinander kombinieren können. Das sind in der Regel Bitterstoffe, da gehört der Löwenzahn zum Beispiel dazu, Mariendistel. Und mit diesen Stoffen können wir die Leber unterstützen. Und das ist eben auch etwas, was wir beim Heilfasten auch mit anbieten.
Ja, ist ja Wahnsinn. Jetzt gerade, wo du die Tomate ansprichst, also es gibt kaum mehr Tomaten, wo du sagst, boah, wenn ich so an meine Kindheit denke, so eine Tomate, das war ein Freudenfest, ja. Und heute, wenn du nicht wüsstest, dass das eine Tomate ist, ja, die sind ja teilweise ohne Geschmack, ja.
Nur wenn du diese Tomate heute kaufst, dann hast du die Tomate von der Oma noch im Kopf,
ja,
und den Geschmack auch. Und dann ärgerst du dich zu Hause, dass das Ding gar nicht wirklich schmeckt. Aber dann ist es zu spät und du kaufst es wieder und wieder und wieder und merkst gar nicht, was da eigentlich gar nichts mehr drin ist. Mhm. Ja, und beim Wasser, da müssen wir noch mehr aufpassen. Das heißt, wir bestehen ja zu 70% aus Wasser. Und deshalb müssen wir jetzt auch mit einer Wasserkultur beginnen. Das heißt, wir müssen das Leitungswasser mal überprüfen. Was ist überhaupt drin? Denn wir müssen uns bewusst machen, nur 4% vom Trinkwasser, das aus der Leitung kommt, werden tatsächlich als Trinkwasser benutzt. Der Rest geht durch Toilettenspülung, Duschen, Spülen, Waschen und so weiter in den Kanal. Und deshalb ist das Wasser auch nicht mehr so gut. Da wird nicht mehr so viel Wert drauf gelegt. Und das Grundwasser ist eben auch schon verunreinigt durch solche Stoffe, die seit 6 Jahrzehnten jetzt schon in den Boden einsickern und da drin sind. Da guckt man einfach weg. Also müssen wir jetzt Geräte haben, die das Wasser eben klären. Das sind also Gegenosmoseanlagen zum Beispiel. Und danach ist es dann wieder wichtig, dass wir das Wasser mit Mineralien aufladen. Sonst reicht das nicht aus. Das können wir mit Tabletten machen, das kann man auch in Geräten heute schon machen. Und dann ist das nächste Wichtige, dass wir uns mit basischer Kost und mit basischem Wasser vor allen Dingen ernähren. Und basisches Wasser bekommen wir am besten, wenn wir das Wasser durch Elektrolyse spalten. Wasser ist ja im Grunde genommen oxidierter Wasserstoff, H2O. Und wenn wir das spalten, dann haben wir zwei Wasserstoffatome. Und das ist Raketenbrennstoff und den brauchen wir für uns genauso wichtig wie den Sauerstoff, vielleicht sogar noch wichtiger. Und durch diese Spaltung wird das Wasser basisch. Wir können also da pH-Werte von 9 bis 9,5 erreichen. Und da wir alle übersäuert sind, können wir damit schon eine ganze Menge erreichen. Der Wasserstoff schützt uns auch vor Viren und Bakterien. Und wir können damit also dann direkt Krankheiten heilen, aber vor allen Dingen, wir können Krankheiten vermeiden. Ja, weil jede Krankheit läuft mit Übersäuerung und deshalb ist es wichtig, dass wir da etwas tun.
Wow, super. So, du sprachst von der Übergangszeit, ja. Also wir haben ja zwei Übergangszeiten, Herbst zur Winter und Winter Frühling oder Frühling Sommer, ist das richtig?
Frühling. Ja, das ist also das Osterfasten. Ja, das heißt also, das beginnt mit der Fastenzeit. Das sind immer so einige Wochen vorher. Also die Menschen beginnen dann eigentlich schon im Januar mit dem Fasten auf das Osterfest hin. Also Fasten läuft eigentlich das ganze Jahr. Das ist heute nicht mehr jahreszeitlich festgelegt. Es sind nur die besten Zeiten sind eben im Frühjahr oder im Herbst. Aber viele können erst im Sommer fasten und dann ist eben Sommer fertig. Ich glaube, es auch viel Fasten.
Okay, also ich wiederhole nochmal das, was du vorhin gesagt hast. Ein-, zweimal im Jahr Fasten. Und wie viele Tage ist das Minimum und was wäre das Maximum?
Also ich habe zu Beginn meiner Zeit um 1982 habe ich als erstes mal ausprobiert, wie kurz darf eine Fastenzeit sein, dass sie noch Sinn macht. Und das sind 5 Tage.
Okay. Und wie lange maximal?
10 Wochen.
Okay.
Nein, das ist nicht maximal. Du kannst auch länger fasten, aber so lange habe ich also Menschen geführt, die also 10 Wochen tatsächlich lange gefastet haben. Du hast ja auch mal länger gefastet,
wenn ja, ich mich richtig erinnere. Ja, absolut. Ja, ich war ganz gechillt und dann habe ich gelesen, ja, Jesus hat, ich glaube, 6 Wochen gefastet oder 7 oder 8, ich weiß nicht mehr. Da gibt es doch.
Das Zeug.
Ja, 6, 7 Wochen. Also ich habe dann auch so lange gefastet und das war natürlich absolut sensationell. Es war unglaublich, ja. Und ja, gut, Gewichtsabnahme auch mega, 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 mega stark. Und ja, es ist cool. Ich faste auch immer wieder und das tut einfach sehr, sehr gut. Was hältst du von der heutigen 16-8-Regel, ja? Das heißt, dieses Intervallfasten?
Ja, das wird leider falsch angeboten. weil es sollte eben, der Mensch wird gesagt, fastet morgens, also er isst morgens nichts, was für viele bequem ist, isst erst mittags und abends. Und das funktioniert nicht, wenn ein 16-8-Fasten, dann muss es mit dem Frühstück beginnen, frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein Bürger und das Abendessen, das darf dann weggelassen werden. Also Abendfasten, das macht Sinn, weil dann bleiben wir im Rhythmus drin. Der Rhythmus ist vorgegeben durch das Licht. Lichtabhängig entwickeln wir Cortisol im Blut und das wird von der Nebenniere ausgeschüttet, morgens viel, mittags wenig und abends ganz wenig. Und wenn wir das jetzt umdrehen, dann sind wir aus diesem Rhythmus raus und wir brauchen das Cortisol, weil es Allergien abschwächt. Es wirkt ähnlich wie Cortison. Und wenn wir diesen morgens geben, können wir viel essen, weil dann eben das auch noch abgeschwächt werden kann. Abends kann es nicht abgeschwächt werden. Deshalb ist es eben richtig, abends wenig zu essen. Und früher haben die Menschen auch naturgemäß weniger gegessen. Das heißt, die meisten in Europa haben abends eine Suppe gegessen. Also in der Pizzeria, da kriegst du heute noch eine Minestrone, wenn du möchtest. Das war das Abendessen der Italiener früher. Stimmt doch, oder? Du kannst
ja, das weiß ich noch. Ja, ja. Auch mein Onkel, der in der italienischen Schweiz gelebt hat, der hat immer abends zwei Teller Minestrone gegessen und dann je nachdem noch eine Scheibe Brot mit ein bisschen Käse oder Salami und das war's dann, ja.
Ja, aber das die Brot, Abendbrot bringt frühen Tod, das muss nicht unbedingt sein.
Okay. Das ist
dann, um eine Kartoffel in die Suppe reinzuschneiden oder eine Kartoffel mit ein bisschen Butter zu essen, ist also viel besser als Brot und Käse. Abendbrot bringt frühen Tod. Deshalb ist es gut, eben abends bei der Suppe zu bleiben. Das ist auch fürs Gewicht sehr gut. Und so siehst du in Frankreich noch, da gibt's noch das Wort Souper. In England das Wort Zappe und fahren mal nach Litauen. Da kriegst du abends jetzt noch eine Kohlsuppe oder eine rote Beetesuppe. Also überall in Deutschland wird immer noch Suppe in Europa muss man sagen, nicht in Deutschland wird noch Suppe gegessen. Und hier in Deutschland haben wir früher eine Kartoffelsuppe gegessen. Ja. Das war ein Abendessen.
Ja, genau. Das ist richtig. Also Minestrone ist ja auch was ganz, ganz Leckeres so nebenbei.
Ja, und hört ich mal um, wenn die Menschen sagen, ich schlafe besser, wenn ich weniger esse. Und das es wird natürlich in den Hotels abends umgekehrt gemacht, weil ich sage dann immer boshaft, abends wird den Menschen damit das Maul gestopft, dass sie dann essen, anstatt dass man sie spazieren schickt. Das wäre das Sinnvollere.
Wobei, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ich finde es natürlich schon cool, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast, abends noch ein bisschen das Leben zu feiern und zu essen, ja?
Ja, das kannst du auch bei einer Suppe. Gründe sind Müll, sage ich immer, du kannst alles feiern, auch eine Suppe.
Gründe sind Müll, ja, das kenne ich, ja, das ist korrekt, was du sagst. Jetzt aber, wenn wir so die südländischen Länder anschauen, die essen ja alle abends und teilweise sehr, sehr spät. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es da so viele dicke Menschen gibt.
Naja, schauen der Welt rund, wer wo wie isst. Und wir sind ja nun auch in Europa nicht die, die am ältesten werden. Schauen nach Japan hin. Die Japaner werden deutlich älter wie wir. Die essen also gar kein Brot. Bisher nicht. Also das sind die Amerikanismen, die sich jetzt da einschleichen. Aber überwiegend heißt es dort zum Frühstück Reis, mittags Reis und abends Reis. Das ist eine ganz andere Sache und da spielt auch die Suppe wieder eine große Rolle. Also das ist ein ganz anderes Essen wie bei uns hier. Deshalb, das ist überall in Europa, hat sich das so durchgesetzt. Das ist also ein Verkommen der Ernährungskultur, möchte ich sagen.
Brot ist der Tod, habe ich mal gelesen.
Abendbrot bringt frühen Tod.
Ah, okay. Aber insgesamt Brot wäre auch nicht gut, oder?
Nein, Brot ist nicht gut. Da haben wir das Thema Gluten. Mhm. Das ist ja, beschäftigt mich jetzt seit fast 40 Jahren schon. Weil wenn die Menschen fasten, haben sie ja kein Brot dabei. Das heißt, es gibt kein Brot zum Frühstück, keins zum Abend und auch mittags keins. Es gibt auch keine Kuhmilchprodukte und das sind zwei Produkte, das sind unsere Grundnahrungsmittel von heute, die sich auch seit dem Jahr 1960 so bei uns eingeschlichen haben oder ich sage lieber eingeschlichen worden sind, weil es geht ja nicht nur um Gesundheit, aber es geht um Krankheit. Früher haben die Menschen also viel weniger Brot gegessen, eine ganz andere Qualität gehabt. Das Gleiche gilt auch für die Milch und die Milchprodukte. Das Ganze ist erst mit der Ernährungsindustrie gewachsen. Seitdem also die Kühlschränke da sind, das ist ungefähr seit 1960, können die Menschen eben unendlich viel da drin lagern, ob Käse oder Milchprodukte oder Wurstprodukte. Das ist alles eben früher nicht möglich gewesen und deshalb haben die Menschen ganz anders gegessen. So gibt es auch noch den Satz Brot und Salz, Gott der Hals. Da war nicht viel drauf. Muss man nicht sein, da viel zu essen.